wie können wir den Menschen, die im Laden stehen,
nehmen
wie können
weniger wir Geld weg.
Der Lohn muss hoch, Junge, der Lohn muss hoch. Die Leute sollen anständig bezahlt werden.
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble, ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen, nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Gökhan und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari. Ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Es sind alarmierende Zahlen, die in der vergangenen Woche vorgestellt worden sind. Bundesweit ist die Armutsquote in Deutschland nach einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands auf einem neuen Höchststand. Insgesamt leben demnach nun 13,3 Millionen Menschen in Deutschland in Armut. Das sind 16,1% der Bevölkerung. Die meiste Armut gibt es danach in Bremen. Bei uns sind es 27,5% der Menschen oder knapp 200.000 Bremerinnen und Bremer. Erstmal schön, dass ihr beiden da seid. Und zum Einstieg die Frage, gibt es bei euch konkrete Berührungspunkte mit Armut?
Persönliche Geschichte.
Also ich würde sagen, dass ich teilweise selber Armutserfahrungen machen musste in meiner Kindheit. Inzwischen geht es meiner Familie wesentlich besser finanziell. Von daher bin ich ganz froh drum. Aber ich muss auch sagen, wenn ich schaue, wo ich aufgewachsen bin und mein Umfeld und meine Freunde, dann muss ich eigentlich schon gestehen, dass so gut wie jede Person auf die eine oder andere Art und Weise Armutserfahrungen gemacht hat. Ich bin damals in Hamburg-Langhorn aufgewachsen. Das ist ein Stadtteil, der heute wahrscheinlich als Brennpunkt bezeichnet werden würde. Damals haben wir sowas leicht romantisierend Ghetto genannt. Genau, von daher würde ich schon sagen, dass ich Erfahrungen damit gemacht habe.
Was, kannst du das einmal konkret beschreiben, wie das aussieht? Also hast du, keine Ahnung, weniger, das kann ja in der Kindheit sehr prägend sein, ne? Hast du zum Beispiel irgendwelches Spielzeug nicht bekommen, was du dir total gewünscht hast? Oder also wie hat das konkret ausgesehen? Weil es gibt ja immer so Blinks, die man dann noch so aus der Kindheit hat, ne?
Ja. Also natürlich fällt das einem in der Kindheit in der Form auf, dass man halt sich vielleicht mit anderen vergleicht und dann sieht, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht die neueste Spielekonsole zu Weihnachten bekommen wie andere oder ich habe jetzt nicht die tollen Klamotten, die anderen tragen oder ich habe jetzt nicht das Spielzeug, wie du gerade angesprochen hast, was ich gerne hätte. Jetzt, wo man so erwachsen wird, fallen einem auch mehr Sachen auf. Ne? Also wenn man zum Beispiel sich daran erinnert, wie vielleicht die Eltern sich gestritten haben über Geld, dass vielleicht am Ende des Monats der Kühlschrank nicht so voll war wie am Anfang des Monats. Das sind all solche Sachen, die dann einem auch später bewusst werden. Und
Gökhan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, vergleichbar tatsächlich. Also ich würde sagen, nicht in Armut, aber in der unteren Mittelschicht aufgewachsen, in Schwerterholzen. Das ist so eine Ecke, da ist Ruhrgebiet, ganz nah an Dortmund dran, war damals Transformations-Ecke. Also das heißt, viele Leute haben ihre Jobs verloren, mussten nicht was Neues finden, haben nicht alle was gefunden. Ganz viele Leute mit Migrationshintergrund. Ghetto würde ich dazu nicht sagen, aber es ist natürlich sehr einfach gewesen, in der Zwei-Zimmer-Wohnung mit meiner alleinerziehenden Mutter. Ich weiß quasi, wie es ist, mit wenig Geld zurechtzukommen und das bis heute und da hat Dari durchaus einen Punkt. Man merkt tatsächlich die Effekte davon sehr viel später. Es sind nicht nur schlechte Effekte, muss ich sagen. Also ich finde, ich kann relativ gut mit Geld umgehen, auch haushalten, aber ich habe zum Beispiel ein gewisses Geldsicherheitsbedürfnis, was total unlogisch mittlerweile ist. Also es geht mir finanziell auch gut, Gott sei Dank. Trotzdem fühle ich mich immer so, als wäre ich quasi nahezu pleite. Ne? Oder ich habe jetzt nicht so die Erinnerung, dass mir was gefehlt hat. Ich war auch nie so richtig materieller Mensch. Aber ich merke einfach, wie ich das versuche, komplett zu übererfüllen. Ich habe ja eine kleine Tochter und jetzt ist das dritte Bobbycar. So, und das ist natürlich komplett absurd. Ich weiß das. Ne? Trotzdem ist es so, das eine hat den Anhänger, das eine hat die Schiebestangen, das andere hat irgendwie so ein anderes Gadget. So. Und das ist natürlich komplett Gacker, was ich da mache. Aber in meinem Kopf ist es so ein bisschen die Erklärung von, ich will nicht, dass ihr finanziell etwas mangelt. Und das beeinflusst einen natürlich selber, ne? Weil wir jetzt hier sehr stark über materielle Armut reden. Es gibt ja auch Menschen, die haben kulturelle Armut, Bildungsarmut. Das geht auch oft einher. Und dass wir so viele Leute in Bremen und Bremerhaven haben, finde ich ganz schön traurig.
Ihr kommt ja auch aus Gruppen, jetzt also von eurer Familie her oder von eurem Background her, die besonders armutsgefährdet sind, ne? Also von der Papierlage her. Also besonders, also bei dir oder bei euch beiden, das ist der Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund sind besonders armutsgefährdet. Bei dir ist es auch noch das Thema Alleinerziehende, die besonders armutsgefährdet sind. Wenn man dann noch dazu rechnet, sind es immer mehr ältere Menschen, die es betrifft. Das Thema habt ihr jetzt noch nicht, aber genau, immer mehr ältere Menschen und auch Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand.
So sieht es die Politik.
Also was sollte aus eurer Sicht, was kann man überhaupt politisch dagegen tun? Also es ist jetzt natürlich einfach zu sagen, ja, Kürzungen im Sozialsystem, da dürfen nicht passieren, Mindestlohn muss angepasst werden. Gleichzeitig auf der anderen Seite fehlt halt Geld, um das Rentensystem in irgendeiner Form so in Schach zu halten. Also es ist ja eine sehr, sehr große Diskussion, die wir heute führen. Genau, was sind so eure Ideen oder die in eurer Parteien?
Ja, was meine Partei und ich, da sind wir sehr unterschiedlich, aber fangen wir mal an, was ist eigentlich Armut? Ne? Es gibt ja diese zwei großen Definitionen, relativ und absolut. Gott sei Dank muss kein Mensch in Deutschland absolute Armut leiden. Ich habe ein, zwei Mal sehen dürfen, wie das ist und das ist brutal. Also wenn Leute wirklich an Ernährung mangelt, an Obdach, an Schutz, sie nahe dem Tode sind, das ist kein beneidenswerter Zustand. Und wir reden immer über relative Armut, also weniger Teilhabe, weniger Chancen, weniger also schlechtere Versorgung, was alles auch nicht gut ist. Das wird ja vor allem bei uns dadurch gemessen, dass wir sagen, es gibt das Medianeinkommen und wer weniger als 60% davon hat, gilt als arm. In der Logik der Definition gibt es immer Armut. Das heißt, sie ist quasi per Logik gar nicht zu beseitigen, weil selbst in einer Welt, in der alle Leute ein Auto hätten, sogar zwei, wäre irgendjemand ärmer als die anderen. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich sich aus diesen Lebenssituationen befreien können, und zwar indem sie sich selber einfach quasi betätigen. Heißt, indem sie arbeiten, indem sie eine Chance auf Bildung erfahren, indem sie Möglichkeiten bekommen vom Staat. Ich halte relativ wenig davon. Also der Glaube, und das ist jetzt gar nicht so eine allgemeine Kritik an Sozialleistungen, dass Geld zu verteilen den Leuten aus der Armut hilft, ich glaube, der ist zu naiv. Weil, also natürlich ist das Geld das inhärente Problem, aber du wirst nie die Ursache des Problems beheben können, indem du einfach Geld verteilst, sondern wir müssen dafür in eine Richtung kommen, indem wir dafür sorgen, dass die Leute von ihrer eigenen Leistung irgendwie über die Runden kommen. Und da sehe ich riesen Aufholbedarfe, sei es bei dem BAföG jetzt gerade, was für fast keinen Student mehr in Frage kommt, aber auch bei den Jobchancen. Und natürlich rächt sich das vor allem bei den Leuten, die zum Beispiel keine Ausbildung haben und dann immer auf Mindestlohnlevel einen Job suchen müssen. Und Mindestlohn kann per Definition kein guter Lohn sein, leider. Na, weil er der Mindestlohn ist. Und das sind natürlich Situationen, da muss man versuchen, dass Leute so schnell wie möglich da rauskommen können.
Ich würde gerne, bevor du gleich darauf reagierst, noch mal eine Nachfrage stellen, weil man braucht ja irgendeine Definition und der Median ist ja gar nicht so falsch gewählt. Ne? Irgendwas muss man ja wählen, weil es ist ja nicht der Mittelwert, sondern der Median. Und du hast da auch recht, dass wenn hier alle total reich wären, dann hast du trotzdem den Median und irgendjemand ist dann unten. Würdest du denn das Konstrukt Armut damit komplett in Frage stellen? Also würdest du sagen, die Leute sind gar nicht so arm?
Großes Jein. Also es gibt natürlich Armut in Deutschland. So, ne? Ich weiß auch, wie Monate sind, wenn irgendwie 5 Tage rum sind, du noch 70 Euro auf dem Konto hast. Als Student ging es mir da nicht anders so. Verglichen aber mit vielen Teilen der Welt, das ist ja auch ein Grund für Migration, dass Leute sehen, okay, selbst der schlechteste Zustand in Deutschland ist vielleicht besser als ein relativ guter Zustand in meinem Heimatland. Sagen, das ist ein Land, dem möchte ich Chancen ergreifen. Da, ne, also das ist ja durchaus auch ein Beweggrund für Menschen zu sagen, die Verhältnisse sind dort so geordnet, so gut, dass wir uns da versuchen, ein neues Leben aufzubauen. Sonst wären wahrscheinlich auch meine Vorfahren, vielleicht auch Darichs Vorfahren, gar nicht erst hier. Als mein Opa geboren wurde in der Türkei 1920, ja, war die Lebenserwartung für Männer bei 45 Lebensjahren. Das heißt, der wäre schon statistisch zweimal tot. Ne? Die ist quasi sukzessive mit ihm immer älter geworden. Und das sind dann so einfach Konstellationen, wo man sagen muss, wir sind auf einem sehr hohen Niveau, was nicht heißt, dass es keine bittere Armut gibt. Aber verglichen mit dem Rest der Welt haben wir, und da finde ich unseren Sozialstaat auch gut, ein gewisses Niveau, was gut ist. Also keiner muss hungern, Keiner muss ohne Obdach sein, auch wenn es Menschen gibt, die hungern und ohne Obdach sind.
So, Dari, so richtig arm ist hier eigentlich keiner.
Ja, das dem widersprechen natürlich. Also Gökhan hat in seinem Eingangsstatement ja gesagt, dass es in Deutschland keine absolute Armut gäbe. Also alle Menschen hätten Obdach, alle Menschen hätten wenigstens genug Geld, um zu essen und so weiter und so fort. Also da zeigen die Innenstädte natürlich ein ganz anderes Bild. Natürlich gibt es Menschen, die obdachlos sind. Natürlich gibt es Menschen, denen es an Essen und Trinken mangelt. Natürlich gibt es Menschen, die krasse gesundheitliche Probleme haben, die sie nicht bewältigen können. Aus verschiedensten Gründen, nicht nur, weil sie vielleicht kein Geld haben, sondern gerade auch, weil sie kein Obdach haben und deswegen in Kreisläufe geraten, die dann dazu führen, dass sie nicht versichert sein können und so weiter und so fort. Das System ist ja so gestrickt, dass ohne eine Meldeadresse ja kaum was geht. Ich will aber jetzt nicht unterstellen, dass er das nicht sieht. Ne? Ich glaube, das hat er einfach in seiner Formulierung etwas untergehen lassen. Wo ich ihm aber auf jeden Fall widersprechen würde, ist, dass er gesagt hat, Armut wird es immer geben, weil wenn man definiert, 60% ist weniger als 60% des Medians, dann bist du arm. Also natürlich, wenn alle Gehälter sehr nah aneinander wären, wenn alle sehr nah aneinander herangeglichen wären und es natürlich noch Unterschiede geben darf, ne, darüber will ich es gar nicht reden. Ich will es nicht, dass alle irgendwie einen Einheitslohn bekommen, aber man kann sich schon so weit annähern auf ein Niveau, dass man dann am Ende sagen kann, okay, keiner ist arm, keiner hat weniger als 60% des Medians. Muss man halt nur wollen, muss halt politisch auch entsprechend umgesetzt werden. Aber in der Befürchtung, dass wir vielleicht nie in einer Welt leben werden, wo es so wäre, also da würde ich ihm wahrscheinlich sogar zustimmen und sagen, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwann, also wir zumindest nicht erleben werden, dass wir in so einer Welt leben, wo das Einkommen so gleich verteilt ist, beziehungsweise das Vermögen. Was ja immer so ein Standard-Take der FDP ist, ist ja immer zu sagen, ja, Bildung, Bildung, Bildung. Das höre ich auch in der Bürgerschaft immer ganz oft, Bildung als Schlüssel für alles. Und
das ist nahe und falsch.
Erstmal muss man natürlich sagen, dass Bildung wahrscheinlich der größte Baustein ist, auf jeden Fall. Aber Bildung bringt jetzt zum Beispiel einem Kind, das jetzt gerade in dieser Sekunde unter Armut leidet, ja nichts. Ne? Also wenn deine Eltern arm sind und dir sozusagen nicht einfach eine Versorgung mit gesundem Essen zum Beispiel leisten können. Ich höre das zum Beispiel von Freunden von mir, die Lehrerinnen und Lehrer sind, die sagen, da kommen zum Beispiel auch einige Kinder ohne Essen in die Schule, ohne Frühstück. Ne? Einfach weil die Eltern sich das nicht leisten können. Vielleicht selber irgendwie in irgendwelchen Lebenslagen stecken, in denen sie gar nicht schaffen, sich um sowas zu kümmern. Ne? Kann ja viele verschiedene Gründe haben, aber es gibt's ja. Ne? Und dann zu sagen, ja, okay, dann muss halt eben die Bildung für die nächste Generation auf einen Stand gebracht werden, dass dann die kommenden Eltern sozusagen dann höhere Bildungsabschlüsse haben, höhere Einkommen erzielen, dadurch dann in weniger schwierigen Lebenslagen stecken. Da muss ich sagen, dann ist ja schon zu spät. Also wir brauchen auch Lösungen für die Kinder, die jetzt sozusagen unter Armut leiden. Und in Bremen sind das nicht wenige, das sind über 40%. Über 40% der Kinder in Bremen sind armutsgefährdet. Und dementsprechend braucht es dann auch zum Beispiel Maßnahmen wie kostenloses Essen in der Schule, sowas wie eine Kindergrundsicherung. Und das sind auch alles Dinge, die dann wiederum die FDP aus diesen Gründen ablehnt.
Nö, überhaupt nicht. Also Kindergrundsicherung ja, aber nicht kostenloses Essen an der Schule.
Also, ich muss auch nochmal sagen.
Aus welchen Gründen ablehnt? Aus den Gründen?
Genau, man sagt, das wären Wohltaten, die man sich aktuell nicht leisten könne. Die typischen Takes mit irgendwie die Wirtschaft muss wachsen und erst dann kann man sowas tun und so weiter und so fort. Aber Bildung, 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 das ist der Weg zur Lösung. Und auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Baustein. Aber ich glaube, dahinter steckt halt so ein psychologischer Trick. Und zwar, dass die Verantwortung auch hier wieder abschiebt. Und sagt, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Das heißt, wenn du arm bist, dann hast du selber Schuld, weil zum Beispiel deine Bildung nicht ausreichend ist. Es muss auch möglich sein, ohne einen guten Bildungsabschluss einen Job zu haben, der einen nicht verarmen lässt. Das muss möglich sein, weil zum Beispiel auch viele Menschen, und das darf man nicht vergessen, vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, einen guten Bildungsabschluss zu erreichen, weil sie vielleicht gar nicht die kognitiven Fähigkeiten dazu haben. Na, also natürlich gibt es sowas wie Lernbehinderungen. Na, natürlich gibt es auch äußere Umstände, die dazu führen, dass du vielleicht nicht so gut in der Schule aufpassen kannst, die vielleicht nichts direkt mit einer Behinderung zu tun haben. Aber ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Nicht jede Person kann ein Abi schaffen, nicht jede Person kann einen Bachelor schaffen, nicht jede Person kann ein Master werden und so weiter. Und selbst wenn wir an diesen Punkt kämen, ne, dass alle Menschen wirklich Top-Abschlüsse hätten, dann muss es ja auch wiederum sozusagen, also dann würde es ja nicht automatisch dazu führen, dass die Löhne auch angeglichen werden, ne? Weil das Wirtschaftssystem ja auch so nicht funktioniert. Also Armut entsteht ja auch durch Reichtum, das muss man ja auch benennen. Also ohne Reichtum gibt es keine Armut und ohne Armut gäbe es auch keinen Reichtum. Also diese beiden
bedingen
sich gegenseitig. So, also es kann nicht jeder Unternehmer sein, es kann nicht jeder irgendwie Top-Professor sein, es kann nicht jeder was auch immer sein. Es wird immer Jobs geben, in denen man in einer gewissen Abhängigkeit steht. So, es wird immer Menschen geben, um es mal ganz unterkomplex auszudrücken, die für andere Leute arbeiten. Ja, die,
was nicht schlimm ist.
Was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, was ich aber dann schon schlimm finde, ist, dass Menschen, und davon gehe ich aus, davon müssen wir leider ausgehen, immer wieder, wenn sie in einer gewissen Machtposition sind, auch diese Macht ausnutzen. Und das heißt, wenn sie zum Beispiel einen Menschen beschäftigen, sie vielleicht nicht gerecht bezahlen. Und gerade deshalb muss es auch zum Beispiel einen armutsfesten Mindestlohn geben.
Ja, also ich glaube, Wirtschaft ist keine, also jeder Euro, den ich habe, ist nicht einer weniger bei dir und andersrum, sondern tatsächlich, es kann eine Win-Win-Situation sein. Also man kann quasi für alle Leute mehr Wohlstand schaffen, indem man die Produktivität erhöht. Und das einfaches Beispiel dazu, wenn wir auf einen Knopf drücken könnten und dann fällt ein neuer Mensch aus der Decke und wird jetzt Holzhacker, dann gibt es quasi mehr Wohlstand auf der Welt, weil eine neue Person produktiv sein kann und Güter abbaut. Jetzt in dem Fall ist Holz eine nicht komplett unendliche Ressource, aber nur als Beispiel, es ist kein Nullsummenspiel in der Wirtschaft. Ich möchte dir und der Welt mal kurz erklären, warum Bildung im liberalen Konzept so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und sonst wäre ich auch gar nicht bei der FDP. Nur mal wirklich zum Verständnis. Wir sind, also die Ideologie des Liberalismus, und das ist ja durchaus eine politische Ideologie, eine von wenigen, setzt auf das Individuum, die Leistung des Individuums. Heißt aber auch, dass das Individuum in die Lage versetzt werden muss, versetzt werden können muss, überhaupt die Leistung zu erbringen. Also in einer Welt, in der du gar nicht die Chance dazu hättest, etwas zu leisten, gäbe es auch keinen Liberalismus, sondern dann hätten wir wirklich eine total ungerechte Welt, so wie du und deine Partei sie manchmal skizzieren. Diese Leistung muss durch Bildung kommen. Und diese Bildung muss dir der Staat geben. Das heißt, die muss außerordentlich gut sein, weil das die einzige Chance ist, die der Staat, also die Allgemeinheit an die Gesellschaft verteilt. Aus diesem Grund, weil das der einzige Hebel ist fürs Individuum, dadurch sein eigenes Leben zu verbessern, muss diese Leistung qualitativ extrem hochwertig sein. Und das ist jetzt keine Floskel, sondern das haben wir auch hinterlegt zum Beispiel mit den Chancenschulen in der Ampel damals, als wir gesagt haben, wir bauen die besten Schulen mit den besten Ressourcen in die Stadtteile, wo es am krassesten brennt, also quasi die Ghettos. Und ich glaube, da steckt auch viel darin, aber natürlich müssen wir uns nichts vormachen, die Kinder haben trotzdem das Päckchen zu tragen. Das ist vielleicht Gewalt, Sprachmangel, kein eigenes Zimmer, all das, was es quasi für Päckchen gibt. Aber der Staat kann halt nicht alle Probleme quasi im eigenen Leben aufheben, die man halt in seiner Erziehung, die man begegnet. Und da muss man sagen, wir setzen darauf, also ich glaube auch zutiefst daran, dass jeder etwas aus sich machen kann, die Chancen aber natürlich nicht gleich verteilt sind. Natürlich haben die Kinder von Bill Gates oder einem sehr erfolgreichen deutschen Unternehmer andere Chancen gehabt als du und ich. Heißt aber nicht, dass unsere Chancen schlecht sein müssen. Der Staat muss es ermöglichen, dass jeder Mann und jede Frau alles werden kann, was er oder sie will, indem es sich das genau vornimmt. Und selbst dann werden die Chancen nicht gleich verteilt sein, weil sie müssen gut genug sein, dass das real möglich ist. Und dass es möglich ist, sehen wir an dir und mir hier jeden Tag.
Aber was ist denn mit den Menschen, die Dari angesprochen hat, die jetzt arm sind, ja. Denen jetzt die Bildung fehlt, die einfach jetzt in Armut leben? Das ist ja ein Punkt, den Dari gemacht hat.
Absolut. Ist auch ein richtig wichtiger Punkt tatsächlich. Weil unser System ist krass starr. Mir ist das auch erst klar geworden, nachdem ich quasi aus der Schule raus war. Also ich habe Abitur gemacht und sag mal so, ich glaube, ich habe die legal möglich Höchstzahl an Fehltagen, weil ich mir das am Ende selber bescheinigen konnte. Also ja, ne, ich habe das nicht ernst genommen. Ich habe irgendwie 2,8 oder so im Abischnitt. Nein, ich habe ein NRW-Abi gemacht. Aber ne, ich habe das gar nicht quasi verstanden, welche Bedeutung das eigentlich hat. Heute würde ich jedem sagen, also egal wie schlecht das Abitur ist, du brauchst dieses Abiturzeugnis, weil es nachzuholen ein so krass unendlich großer Aufwand ist. Und natürlich gibt es Menschen, die sind 30, 40 oder älter, haben Familie, aber keine Ausbildung. Und dann ist vielleicht der Arbeitgeber pleite oder es gibt ein Problem oder es ist lange gesundheitlich raus, irgendwas passiert. Und dann tun sie sich extrem schwer, einen neuen Job zu finden. Und deswegen müssen wir auch in diesen Lebenslagen Leute dazu befähigen, immer wieder was aus sich zu machen. Und da gibt es Programme. Es ist nicht so, als gäbe es nichts. Es gibt IHK-Fortbildungsabschlüsse, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die echte Berufserfahrung weiter anerkannt werden kann als Wirtschaftswirt, Fachwirt, Handelswirt, hast du nicht gesehen. Also, dass wir Leute immer wieder dazu bringen, zu sagen, okay, Das, ne, du verbesserst jetzt selber deine Lage, weil eine Welt, in der man nur für seine eigenen Kinder die Welt verbessern kann, das ist zwar eine Welt, die skizziert wurde von deinen und meinen Vorfahren vielleicht, was ich echt brutal finde übrigens, aber das ist keine Welt, die ich mir wünsche. Ich möchte eine Welt, in der jeder sein Leben verbessern kann, auch wenn es hart wird, wenn man vielleicht weniger schlafen darf dann, weil man so viel tun muss, aber in der auch Leute, die vielleicht mit 40 und ohne Ausbildung gerade ihren Job verloren haben, nochmal komplett die Kehrtwende schaffen können.
Ich stelle meine Frage nochmal. Und du beantwortest sie ein bisschen kürzer. Also meine Frage war, was ist mit den Menschen, die jetzt in Armut leben, ne, mit den Kindern, die jetzt in diesem Moment arm sind, die in diesem Moment nichts sozusagen für ihre Bildung tun können, sondern die Kinder, die eben kein Brot, also kein Pausenbrot von zu Hause kommen, die Dari angesprochen hat. Und ich erweitere die Frage nochmal, was ist mit den Menschen, die das eben nicht können, also die du gar nicht auf so ein Niveau heben kannst, dass sie zum Beispiel wegen einer Lernbehinderung, das ist ja ein berechtigtes Beispiel, gar nicht in der Lage sind, Abitur zu machen zum Beispiel. Welche Lösung habt ihr dafür? Also, wie werden die mitgenommen? Kannst du ja nicht hinten runterfallen lassen, oder doch?
Nee, überhaupt nicht. Nee, aber also werden hier keine Menschen runterfallen lassen, aber nehmen wir mal die Menschen mit Behinderung und quasi Handicaps und machen wir es mal nicht zu einer Lernbehinderung, sondern wirklich Leute, die schwere Probleme quasi, also gesundheitliche Probleme haben, die es ihnen unmöglich machen, ein normales Leben zu führen. Die gibt es auch. So, und das finde ich brutal, ne? Und das sind Menschen, die müssen unterstützen, ein menschenwürdiges Leben führen zu können. So, und dann muss man, und das macht mir jetzt keine große Freude, das in Zahlen zu gießen, gucken, was ist der Bedarf, ähnlich wie bei Bürgergeld, und dann zu sagen, vielleicht noch eine Schippe obendrauf. Und das ist dann ein Geldbetrag, den wir diesen Leuten auszahlen, obwohl sie nicht beitragen können, weil wir wollen, dass sie ein menschenwürdiges Leben mit allen quasi normal, also halbwegs normalen Standards führen können. Das halte ich für total gegeben. Für die Menschen, die wirklich, wirklich nicht können.
Aber es gibt doch normale Menschen, die einfach nicht so schlau sind.
Die können ja trotzdem einen Beruf ergreifen. Also ich muss ja, ich werde ja auch, aus mir wird auch kein Professor mehr, aber die können ja trotzdem einen Beruf ergreifen, den man vielleicht technisch, handwerklich oder irgendwas anderes machen kann. Also es gibt ziemlich viele Berufe, die man ergreifen kann. Und ich bin ja dabei. Also ich bin einer der Befürworter des Mindestlohns. Es gibt in Bremerhaven, wir machen ja viel mit Fisch. So, es gibt Tiefkühlcontainer, in denen wird Fisch filetiert bei minus 4 Grad. Da sitzen Leute, die haben wahrscheinlich nicht Abitur oder einen Studienabschluss. Und denen wünsche ich, dass sie nicht ausgebeutet werden, dass sie quasi von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können. Aber wo ich nicht dabei bin, ist quasi der Überbietungswettbewerb. Der eine fordert 16 Euro Mindestlohn, der andere 20 und dann 25. Und wir müssen dahin kommen, dass wir auch diesen Leuten ermöglichen, nach der Nachtschicht in der Tiefkühltruhe noch was auf sich zu machen.
Was ist ein fairer Mindestlohn, Dari?
Den fairen Mindestlohn sollte nicht ein Politiker festlegen, sondern da sollten Wissenschaftler, Ökonomen, die dann analysieren, welcher Lohn nötig ist, um eben nicht unter Armut zu leiden, um dann auch sozusagen genug einzahlen zu können in die Sozialsysteme, um am Ende auch nicht in Altersarmut zu leiden. Also der ist von diesen Menschen festzulegen, und soweit ich informiert bin, müssten das aktuell so 16 Euro sein etwa. Das heißt, ich würde mich auch dafür aussprechen, dass das immer stetig angepasst wird an Inflation und so weiter und so fort.
Das heißt, er kann auch sinken.
Wenn wir irgendwann Deflation haben und das dann irgendwie ausreicht, dann meinetwegen, keine Ahnung. Soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht, da erwischst du mich gerade. Genau, aber generell zu dem, was Gökhan auch gerade gesagt hat, also das hat nochmal gezeigt, dass diese Menschen, über die ja Marin gerade sprechen wollte, wo du dann auch gerade ausgewichen bist, nicht von der FDP berücksichtigt werden. Ne? Also es wird immer Menschen geben, die werden, würden ich klassischerweise Arbeiter nennen. Und damit meine ich jetzt nicht die hochausgebildeten Facharbeiter, sondern ich meine die Menschen, die dann zum Beispiel ein Paket liefern, die zum Beispiel im Supermarkt Regale auffüllen, die an der Kasse stehen, die, keine Ahnung, was weiß ich, wo arbeiten. Also solange es keine Roboter gibt, die auf so einem krassen Level irgendwie Menschen imitieren können, wird es diese Menschen geben, die diese Jobs ausführen. Und es wird auch immer den Bedarf an diesen Jobs geben. Und für diese Menschen, und das sind die, ist die, was ich als hart arbeitende Bevölkerung bezeichnen würde, für diese Menschen hat die FDP keine Lösung. Und du hast ja am Anfang abgestritten, dass man die mit diesem ständigen Predigen nach Bildung versucht, Verantwortung auf das Individuum zu übertragen. Also in deinem Take gerade hast du ja genau das bestätigt.
Du wirst
also,
ja nicht als 30-Jähriger ohne Schulabschluss geboren. Nein,
guck mal, dir geht's darum, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist.
Ja.
So. Ja. Mir geht's darum zu sagen, hey, es gibt auch Menschen, die Hilfe brauchen.
Ja.
In einer Gesellschaft sind wir nämlich alle gegenseitig füreinander verantwortlich. Also nicht ohne Grund gibt es zum Beispiel sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Wenn du einen Menschen siehst, der auf dem Boden liegt und Hilfe braucht, dann hilfst du ihm.
Ja, ist doch was ganz anderes.
Aber dann sagst du ihm ja nicht, ja, also für zukünftige Generationen würde ich dir jetzt auf jeden Fall eine Gefahrenschulung geben, damit du nächstes Mal nicht ausrutscht bei Glatteis oder so.
Das Assi-Beispiel.
Nee, aber das ist ja das Prinzip. Also was ich damit sagen möchte ist, also wir sind die letzte Partei, die sich dagegen ausspricht, Geld in Bildung zu investieren. Also nicht ohne Grund haben wir ja zum Beispiel so die riesen Sondervermögen ja dafür kritisiert, dass sie ja nur für Infrastruktur und Militär ausgegeben werden, aber Bildung vollkommen unberücksichtigt bleibt. Ne? Also das werden die auch Ökonomen sagen können, die nicht aus irgendwelchen linken Kaderschmieden stammen, dass auch für die Wirtschaftsleistung Investitionen in Bildung sich um ein Vielfaches
total
mehr auszahlen,
absolut,
als Investitionen ins Militär, ne? Muss man auch sagen. Deswegen jetzt uns zu unterstellen, wir wären dagegen, also das wäre auf jeden Fall falsch. Also nicht, dass du es getan hättest, aber falls es Menschen gibt, die es tun, das wäre auf jeden Fall nicht richtig. Was ich sagen möchte ist, es gibt Menschen, denen wird auch ein besseres Bildungssystem im Hier und Jetzt nicht helfen. Das sind vor allem zum Beispiel Kinder. Deswegen ist es so wichtig,
doch,
dass
klar
es eine Kindergrundsicherung gibt. Naja, guck mal, du bist ein armes Kind, du bist sechs, sieben Jahre alt und dann ist die Lösung dafür, dass du nicht mehr arm sein sollst, dass deine Eltern erstmal in irgendwelche Fortbildung gesteckt werden sollen. So, wie lange soll das denn dauern? Nach 4, 5 Jahren haben sie dann vielleicht irgendeine Fortbildung abgeschlossen und so weiter und der Lohn ist 200 Euro höher als vorher. Ja, toll. Also wir brauchen jetzt, für genau jetzt, jetzt wo das Kind hungrig ist, brauchen wir eine Lösung.
Dafür gibt es ja die Lösung. Die Kinder kriegen in Bremen was zu essen in der Schule. Lösung ist da.
Ja, dank rot-rot-grüner Politik. Das ist das Erste, was abgeschafft wird, wenn die CDU regiert oder wenn ihr oder CDU regieren würdet. Also im Bund sieht man es ja auch. Also guck mal, du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, ja, wir brauchen einen guten Mindestlohn. Ich glaube dir ja auch, dass du es wirklich tust. Ne? Aber die FDP an sich, ich habe noch nie einen Kubicki irgendwo reden hören und sagen hören, hey, der Mindestlohn ist viel zu niedrig, Arbeit muss sich lohnen, also in dem Kontext, ne? Wir müssen den Mindestlohn anpassen. Nee, im Gegenteil. Der ist dann der Typ, der dann erzählt, ja, das Bürgergeld ist viel zu hoch und da müsste mal gespart werden.
Ist beides wahr.
Es ist ja eine Frage der, also eigentlich ist es ja ganz einfach, ne? Also die Welt ist ja einfach. Wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, wir haben so einen Topf Geld, ne? Der ausgeschüttet werden kann, ne? Das nennt man Steuereinnahmen, so. Und dann guckt man halt, wie es verteilt wird. Und dann seid ihr euch über eure Parteien einfach uneins, wie da was verteilt wird. Ne? Ich frage mich bei euch halt immer, woher soll denn das ganze Geld kommen? Ne? Ja, man zieht es dann, ja, man investiert da nicht so viel in Rüstung oder in andere Bereiche, ne? Oder man erhöht an anderer Stelle eine Steuer, Erbschaftssteuer oder so und so weiter und so fort. Ne? Also das sind ja so eure Lösungen.
Ich kann dir ein Beispiel geben. Also meine Eltern haben ja zum Beispiel oder arbeiten ja immer noch im Supermarkt, so seit Jahrzehnten. Haben sie lange unter Mindestlohn getan, als es den Mindestlohn noch nicht gab, ne? Und tun sie jetzt auf einem Niveau, das zwar über Mindestlohn ist, aber immer noch nicht dazu ausreicht, eine auskömmliche Rente am Ende zu bekommen. Ne? Wir können es auch gerne konkret machen. Meine Mutter geht mit 600 Euro Rente nach Hause, auch weil sie dann lange Zeit Teilzeit arbeiten musste, während sie Kinder erzogen hat. Teilweise auch in den ersten Jahren, wo ich und meine Schwester noch ganz klein waren, natürlich nicht gearbeitet hat, weil sie sich um die Kinderbetreuung gekümmert hat. Mein Vater mit 900 Euro. So, kannst du 900 plus 600 rechnen, das sind 1.500 Euro. Ich glaube, für einen zweiköpfigen Haushalt liegt die Grenze bei 3.000 Euro, dass man sozusagen nicht armutsgefährdet. So.
Mit zwei Kindern, glaube ich, aber.
Okay, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Liste der reichsten Deutschen angucken, dann stehen da zum Beispiel ganz oben auf der Liste Dieter Schwarz, also der Lidl-Besitzer, die Aldi-Brüder, die tauchen da auch auf in den Top 10. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Es gibt keine Armut ohne Reichtum, es gibt keinen Reichtum ohne Armut. Woher stammt denn das Geld, das Vermögen, das diese Menschen haben? Das stammt aus den Erlösen, die erwirtschaftet worden sind, von den Menschen wie zum Beispiel meine Eltern, die für sie gearbeitet haben. Das stammt auch von zu wenig gezahlten Löhnen in der Vergangenheit. Also wenn die Löhne deutlich höher gewesen wären, dann hätte vielleicht der Dieter Schwarz nicht 50 Milliarden, sondern nur 10 Milliarden. Er wäre immer noch ein sehr reicher Mann. Aber dafür hätten Zehntausende Angestellte von ihm ein besseres Leben, eine bessere Versorgung im Alter.
Das ist kompletter Quatsch. So, das ist das Karl-Marx'sche Prinzip von kapitalistischer Ausbeutung. Ironischerweise war ja Karl Marx übrigens selber Kapitalist und Ausbeuter. Aber das Marx'sche Prinzip ist ja, es gibt den Produktionsunternehmer, der hat die Produktionsgüter. Und dann gibt es die Arbeiter, die haben keine Wahl, die haben nur ihre Arbeitskraft. Und die müssen bei ihm arbeiten. Und der Produktionsunternehmer hat kein Risiko, nichts. Und der beutet die Leute aus, indem er ihnen jeweils ein bisschen weniger zahlt, als ihre Arbeit wert ist. Und dann kannst du vielleicht netterer oder nicht so netter Ausbeuter sein, je nachdem, wie viel du ihnen weniger zahlst, als die quasi Zustände. Das ist deswegen Quatsch. Weil natürlich der Unternehmer, der übrigens in allermeisten Fällen in Bremen, Bremerhaven, in Deutschland selber noch Teil des Betriebs und operativ mitarbeitet und nicht nur irgendwie seine Aktien verwaltet, natürlich das gesamte vollkommene Risiko trägt. Als Arbeitnehmer, ich komme zur Arbeit, ich weiß, wann ich aufhöre, ich habe fast immer 24 Tage Urlaub, oft auch 30 Tage in Deutschland, ich kann krank sein, habe Lohnfortzahlung, ich habe Rechte ohne Ende, ich kann fast nicht gekündigt werden irgendwann. Und als Unternehmer kann ich pleite gehen, ich kann Konkurs machen, ich kann wirklich das Inferno meines Lebens erleben und ich muss das alles organisieren und am Ende bin ich für alles verantwortlich. Dass diese Leute am Ende einen Tacken mehr haben dürfen als andere Menschen, damit habe ich gar kein Problem, das finde ich total richtig.
Ja, ich auch nicht.
So, und das ist natürlich auch jemand wie Dieter Schwarz, der hat ja mit kleinen Läden angefangen. Ich finde, das ist eine krasse Geschichte. Und die Leute, und das muss man ja mal dazu sagen, sind ja nicht ausgebeutet, sondern die haben ihre Existenzen darauf aufbauen können, ein gutes Leben leben können. Ich glaube nicht, dass Lidl und die Schwarz-Gruppe dafür bekannt ist, Leute auszubeuten. Also das sind große Unternehmen und da bin ich, glaube ich, also ich glaube, das Problem, was du beschreibst, ist, dass Vermögen in Deutschland vererbt wird. Verglichen mit den USA sind von den ganz reichen Leuten, vor allem die Familien in Deutschland, die allerwenigsten self-made. Die allermeisten haben das geerbt. Das heißt, diese Vermögen übertragen es einfach von Generation zu Generation, weil es natürlich leichter ist, dieses Geld zu behalten, als neues Geld zu verdienen. Und das merken wir einfach, wie schwierig es ist, Geld zu verdienen, aus der Armut rauszukommen. Und das ist das moralische Problem, was ich mit linker Ideologie habe, weil natürlich der Staat greift den Leuten an jeder Stelle an die Tasche. Aber mit welchem moralischen Recht hat man es zum Beispiel mir in meinem Fall so schwer gemacht, ein Haus zu kaufen? Du hast Grunderwerbsteuer, du hast normale Grundsteuer, du hast all die Sachen, die quasi jede, oder mein erstes eigenes Auto, Mehrwertsteuer. Also warum wird es mir quasi als Mensch, der wirklich mit fast gar nichts im Leben gestartet ist, so unfassbar schwer gemacht, moralisch, im Vergleich zu Leuten, denen es nicht so schwer gemacht wird? Und das ist eine große Krux, die wir nicht gelöst bekommen haben bisher.
Ja, und vor allem nicht mit der FDP-Politik. Also guck mal, du gehst da wirklich völlig am Thema gerade vorbei. Der Punkt ist doch, dass gewisse Menschen sehr reich sind, weil sie eben andere Menschen sozusagen nicht in einem Maße am Gewinn beteiligen, dass einerseits ihnen sozusagen dazu hilft, ihre Existenz zu sichern. Reden wir nicht nur über die Leute, die im Supermarkt stehen. Was ist denn zum Beispiel mit Erzeugern? Was ist denn mit dem Milchpreis? So irgendwie alle paar Jahre mal wieder in der Presse. Wie irgendwie Bauern am Existenzminimum sind, weil die Supermärkte denen wirklich Dumpingpreise zahlen für ihre Produkte, damit sie dann am Ende eine Marge haben, an der sie super verdienen und die Bauern am Ende dann irgendwie in Konkurs gehen, einen nach dem anderen. So, und dafür hast du wirklich irgendwie aus irgendeinem Grund gar kein Bewusstsein, weil du dann wiederum das Ganze auf deine persönliche Ebene runterholst und sagst, ja, aber nee, das ist ja unfair, weil ich ja Grundsteuer zahlen muss.
Ein total spannendes Business.
Mal, glaubst du? Nein, stopp. Glaubst du?
Du hast mich doch was gefragt.
Nein, glaubst du? Ich habe dich gar nichts gefragt.
Was?
Glaubst du, dass wenn diese Menschen, die wirklich so absurd reich sind, wenn diese Menschen anständig besteuert werden würden, dass du dann noch als kleiner Mann, der ein Haus kaufen möchte, noch so besteuert wirst, dass du dich darüber aufregst?
Auf jeden Fall. Weil der Vorwurf ist, und das erkläre ich dir gerne, dass am Ende ist nicht die Frage, wie viel Geld nimmt der Staat ein, sondern ich gebe sofort auch direkt an Maren, dann das Ding ist ja, dass es immer Wege gibt, Geld auszugeben und es manche Menschen gibt politisch, die gerne richtig auf der Suche wild danach sind, Geld auszugeben für allen möglichen Quatsch und gar nicht erkennen, dass natürlich Geld und auch die Besteuerungsmöglichkeiten eine Endlichkeit haben. Wir haben ja schon mal über das Thema Steuern geredet und ich würde mich nicht dem Thema Vermögenssteuer grundsätzlich verwehren wollen. Bin ich nicht ein grundsätzlicher Gegner von. Aber wir müssen doch verstehen, dass wir nicht alles bis ins Unendliche besteuern können und auf schon einem ziemlich hohen Level mittlerweile in Deutschland allgemein sind.
Ja, sagt ja auch niemand. Aber die Frage ist doch, wie können wir den Menschen, die im Laden stehen, wie können wir den Bäuerinnen und Bäuern...
Nehmen wir weniger Geld weg. Die Bäuerinnen, die haben Geld.
Ah ja, dann ziehen wir den 100 Euro sozialversicherungspflichtige Beiträge ab, oder
Geld.
Was?
Bauern
Leute,
haben Geld.
Der Lohn muss hoch, Junge. Der Lohn muss hoch. Die Leute sollen anständig bezahlt werden.
Und in Bremen?
Lass uns mal ganz kurz auch nach Bremen gucken. So viele Landwirte haben wir hier nämlich nicht,
genau.
Aber wir haben viele Menschen, die in Armut leben, also im Vergleich ja bundesweit die meisten Menschen, ne? 200.000, knapp 200.000 Menschen, das ist einfach eine krasse Zahl, ne? Die wir hier haben. Das ist natürlich dem geschuldet, dass wir hier in einem Stadtstaat leben, ne? Also der Vergleich mit Bayern hinkt da einfach. Das muss man fairerweise auch sagen. Und wir einfach viele Menschen haben, die aus diesen vulnerablen Gruppen kommen. Nichtsdestotrotz muss man ja hier auch vor Ort, Steuern können wir hier nicht regeln. Wir können sehr viel auf bundespolitischer Ebene können wir hier nicht regeln. Aber es gibt schon Dinge, wo man hier Dinge regeln kann. Und das wird ja auch immer wieder kritisiert, auch von der CDU, von der FDP. Hier passiert so wenig gegen FDP. Was konkret hat denn die Regierung gegen Armut zuletzt getan? Weil die Armut steigt ja weiter hier. Und was kann noch getan werden?
Naja, also nur mal zum Thema Bildung. Ne? Also es gibt hier in Bremen inzwischen eine Doppelbesetzung, insbesondere an Brennpunktschulen. Das heißt, das ist eine Maßnahme, um die Qualität der Bildung sicherzustellen bei Gruppen, die es besonders nötig haben, die es besonders schwer haben.
Aber genau diese Doppelstrukturen werden gerade so ein Stück weit aufgelöst, weil diese Doppelstrukturen durch die Personalstärke, die bei den Lehrern vorherrscht, eben nicht mehr gewährleistet werden kann. Das ist ja das Fatale.
Ja, das ist auch ein großes Problem, aber trotzdem gibt es ja viele Klassen, an denen das immer noch stattfindet und deutlich mehr Klassen als in anderen Bundesländern oder Städten, das muss man auch dazu sagen. Bremen tut ja, was Bremen machen kann im Rahmen einer Landesregierung, dass natürlich viel mehr möglich wäre, ist ja völlig klar. Wir haben ja nicht umsonst unsere Bildungspolitiker da stehen, die ja in der Bürgerschaft ihre Lösung präsentieren, aber am Ende dann damit enden müssen, so, aber leider ist das Geld nicht da, so. Es wäre jetzt auch ein bisschen größenwahnsinnig, möchte ich sogar fast sagen, zu glauben, dass wir als Landesregierung hier in Bremen die Kinderarmut alleine irgendwie beseitigen könnten. So, es geht natürlich nicht. Und das ist auch das große Problem am politischen System in Deutschland. Also es mischen halt so viele Player mit für Sachen, die teilweise auf kleinster Ebene passieren. Da braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung. Aber die sehe ich leider gerade, insbesondere im Bund, nicht.
Da hat er durchaus einen Punkt. Wir haben diesen Föderalismus, der macht es einfach total irre, dass wenn ich quasi über Grundsteuer rede, auf Gemeindeebene bin, über Grunderwerbsteuer auf Bundesebene. Also du hast quasi diese Verzahnung, die uns einfach so ein bisschen handlungsunfähig macht. Für mich ist wichtig, dass wir es hinkriegen, dass die Kinder aus der Armut kommen. Und ich bin bei dir. Ein kostenloses Essen muss drin sein. Eine Nachmittagsbetreuung muss drin sein. Das sind all die Faktoren, wo ich glaube, dass ein großer gesellschaftlicher Mehrwert wäre. Und zu sagen, also ich mache dir einen Vorschlag, mache euch einen Deal, machen hier einen neuen großen deutschen Deal. Nehmen eine gigantisch große Summe Geld in die Hand und investieren das in alles, was Leute weiterbildet, was überhaupt Bildung ermöglicht, was überhaupt ermöglicht, quasi Teilhabe am Leben zu haben, in der Hoffnung, dass wir damit Produktivität erfahren. Ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel einen Austausch gehabt mit einem Menschen, der kam als Flüchtling nach Deutschland. Und wie krass schwer ist es quasi, wenn du komplett außerhalb des Systems stehst, dir eine eigene Perspektive zu erarbeiten. Und er hat danach das gleiche Thema gehabt wie ich, war 28 und Rettungssanitäter. Und sagte, jetzt spare ich auf meine erste eigene Wohnung. Aber eigentlich sieht es von den Immobilienpreisen in Bremen nicht so danach aus, als könnte ich das jemals leisten. Das heißt, wir haben einfach ein System, in dem Geld behalten viel, viel leichter ist als Geld verdienen. Und Geld verdienen muss wieder einfacher werden, auch indem man den Leuten weniger Steuern wegnimmt. Und man muss doch mal sich ehrlich machen, wir haben auch ganz viele Quatschsachen, in die wir einfach Geld geben. Und vielleicht müssen wir mal hinterfragen, wofür wollen wir Geld ausgeben? Und dann die Sachen, wo wir wirklich einig sind, Geld auszugeben, das dann auch einfach machen.
Aber das ist doch von deiner Seite aus wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, ne, wenn man nur jetzt die Grundsätze nimmt, ne?
Ja, im Grunde genommen ergreift ja gerade linke Ideen auf, die die FDP nie im Leben durchsetzen würde. Also wenn du die Steuern bei kleinen und mittleren Einkommen senken willst, dann musst du ja bei den Menschen, die viel Geld verdienen, und mit viel meine ich jetzt nicht irgendwie 80.000, 90.000 Euro, sondern ich meine wirklich Leute, die von einer Reichensteuer betroffen sind, also wirklich dreistellige oder höhere Einkommen haben, dann musst du da ja mehr besteuern. Also du kannst ja kleine und mittlere nur entlasten, wenn du bei den großen Einkommen mehr belastest. So, das ist das Erste. Und da würde es mich wundern, dass die FDP das unterstützt. Also es gibt ja auch die Auswertung vom ZDW zu den Wahlprogrammen für den Bundestag, für die Bundestagswahl. Da war es ja so, dass nach dem Steuerkonzept der FDP kleine, also die wirklich die allerkleinsten Einkommen ja sogar noch stärker belastet würden, damit die höchsten Einkommen entlastet werden, was ja absoluter Quatsch ist.
Ja,
also und zu dem Sondervermögen von Bildung, also das ist auch nicht jetzt irgendwie ein Deal, den du vorschlägst, das ist eine Forderung von uns seit Jahrzehnten vielleicht sogar, dass wir sagen, es braucht jetzt eine große Summe, die in Bildung investiert werden muss. Als zum Beispiel 100 Milliarden damals für die Bundeswehr beschlossen worden sind vom Bundestag unter der Ampelregierung, da waren wir es, die gesagt haben, ey, es braucht aber auch 100 Milliarden für Bildung. So. Das ist jetzt irgendwie keine neue Idee von dir, sondern das ist eine lange Forderung von uns.
Was ich halt in Bremen krass finde, ist, dass, also wir bleiben ja nicht bei der gleichen Prozentzahl, ne, an armutsgefährdeten Menschen, sondern die Prozentzahl, also die Zahl der Menschen, die arm ist, steigt ja immer weiter und steigt auch, wenn man sich eben diese Prozentpunkte anguckt, ne, steigt halt überproportional hier in der Stadt.
Das hat tatsächlich was damit zu tun, dass wir eine Disparität haben, die in beide Richtungen, also die Schere, wenn man über das Modell überhaupt reden möchte, wird quasi auch in die Richtung Armut größer, wenn sie in die Richtung Reichtum größer wird, aufgrund der Definition, die ich am Anfang erklärt habe. Heißt, wir haben sehr viel Wissenschaft, Hightech, sehr gut bezahlte Jobs. Bremen ist eins der, also pro Arbeitnehmer, einkommensstärksten Bundesländer.
Ich glaube, wir sind die Stadt mit den zwei meisten Millionären immer noch, meine ich.
Das ist ja Vermögen, das ist ja Vermögen. Vermögen und Einkommen sind immer noch, aber das ist auch richtig, ne? Wir sind bei Vermögen.
Die Schere zwischen Arm und Reich ist extrem hier.
Ja, ich beziehe mich jetzt aber auf die Einkommen, ne? Also, du hast total recht mit den Vermögen, das ist auch richtig, aber ich meine jetzt die Einkommen. Also, jeder, der bei Airbus arbeitet oder bei OHB oder einen anderen richtig gut bezahlten, technisch hochversierten Job hat, der sorgt natürlich auch dafür, dass der Median quasi näher in seine Richtung kommt. So, und weiter weg von den Leuten. Und dann haben wir diese ganzen Großstadtthemen, ne, die Armutsakkumulation. Warum wohnen ganz viele arme Leute in der Stadt und quasi Leute mit ein bisschen mehr Einkommen eher quasi in Vororten? Also das sind ja genau diese Themen, die verstärken sich dann, weil wir so ein hohes Cluster an gut bezahlten Jobs haben und ganz viele Menschen quasi ohne Teilhabe dazu. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn dann natürlich solche Effekte eintreten, wie dass Leute sich über ihren Stadtteil im Grunde eine Biografie geben. Das merke ich ab und zu tatsächlich, ich finde das total brutal, weil ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da ist quasi Ruhrgebiet eine Masse und es sagt quasi was über dich. Aber ich sage noch, ich bin aus Teneva. Und das ist dann quasi, als hätte er mir 5 Minuten erklärt, quasi in welchen Verhältnissen er aufgewachsen wäre. Und das finde ich genauso brutal. Und das sind natürlich Verhältnisse, aus denen wir rauskommen müssen. Es darf nicht sein, dass jemand, der in Teneva groß wird, andere Chancen oder schlechtere, sehr viel schlechtere Chancen hat, als ein Kind, das im Blockland groß wird.
Und wie?
Indem wir dafür sorgen, dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen, die wir ihnen als Stadt geben können, als Land geben können, indem wir dafür sorgen, dass sie satt zur Schule kommen, dass sie wirklich eine Chance auf Bildung haben, dass sie verstehen, was Schule bedeutet, dass sie Berufe ergreifen können. Und das läuft doch einfach nicht. Da muss man sich doch ehrlich machen. Wieso haben wir so viele Schulabgänger, die am Ende quasi ohne Schulabschluss dastehen? Also ich hätte zum Beispiel gern konkretes Einzelfallmanagement. Ich hätte gern wirklich, dass jeder in der Fallakte sich darum kümmert, dass aus diesen Menschen was wird. Bis zum Lebensalter von Schlag mich tot 25, 30. Und natürlich kostet das auch Geld. Aber dieses Geld können wir auf zwei Arten verdienen. Und das ist dann diese Uneinigkeit, die wir dann gerne auch mit der Linkspartei haben. Ich bin nicht gegen eine Neukonzeption des gesamten Steuersystems. Bin ich wirklich kein Feind von. Aber es ist doch klar, wir geben so viel Geld für Scheiße aus. Und zwar jedes geförderte Lastenrad ist am Ende Geld für Scheiße. Und Geld ist halt am Ende auch nur einmal da. Also jedes Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Und dann muss man mir bitte auch moralisch erklären, warum Naturdenkmäler oder irgendein anderer Quatsch wichtiger ist als quasi die Zukunftsperspektiven unserer Kinder.
Dein 5-Punkte-Plan für Bremen?
Ja, also Gökhan, du hast gerade eine große Rede geschwungen, aber dann möchte ich auch gerne mal schwarz auf weiß sehen, was du vorschlägst. Du sagst mal, ja, es gibt Quatschprojekte. Ja, dann macht doch eure Änderungsanträge zum Haushalt. So, und wenn ich mich zum Beispiel auch an Parteien erinnere wie die CDU, die dann sogar gesagt haben, nee, wir machen jetzt sogar gar keine Vorschläge, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Eingeständnis darin, dass es halt eben keine Vorschläge geben kann, weil die Lage insgesamt halt gerade so beschissen ist und wir ein deutliches Einnahmeproblem haben, weil uns eben viele Steuern entgehen von sehr reichen Menschen. So, und ich möchte dich nochmal erinnern an deine Partei bei den Haushaltsverhandlungen, nicht den letzten, sondern den davor.
95 Änderungsanträge.
Da hattet ihr Änderungsanträge, richtig. 95. Aber was war auch ein Änderungsantrag? Man solle doch die City-Tax erhöhen. Das
Nein.
heißt, die Partei.
Nein,
die,
das ist Quatsch.
Doch, Nein. kannst du ja nochmal nachlesen.
Habe ich nicht geschrieben.
Ja, natürlich, also, aber dann leugne das nicht. Es stand schwarz auf weiß. Die FDP will eine Steuer in Bremen erhöhen. Das heißt, sogar ihr seht doch ein, dass es auch ein Einnahmeproblem gibt, weil wir eben so viele Menschen so lange verschont haben in den letzten Jahrzehnten. Und damit meine ich insbesondere Milliardäre. Die wurden einfach links liegen gelassen, macht was ihr wollt. Ihr seid quasi Heilige oder so, keine Ahnung, was in der FDP-Bubble da los ist. Aber im Grunde genommen, natürlich, ich kann dir jetzt keinen 5-Punkte-Plan ad hoc nennen, aber was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass natürlich in Bildung investiert werden muss, in einem extremen Maße, sodass man sogar vielleicht ein Sondervermögen dafür bräuchte. Es gibt ja auch Zahlen dazu in Bremen, wie viel bräuchte man zum Beispiel, um die Schulen überhaupt zu sanieren, eine Doppelbesetzung einzuführen, irgendwie alle Räume zu digitalisieren und so weiter und so fort. Also da reden wir über 2 Milliarden, ne? Und wahrscheinlich ist die Summe inzwischen sogar noch höher. Also diese 2 Milliarden, die kannst du nicht aus einem 6 Milliarden großen Haushalt mal eben so rausschnitzen. Also das heißt, es braucht da auf jeden Fall auch Unterstützung aus dem Bund. Es muss ein großes Sondervermögen geben für die Bildung in Bremen. Und darüber hinaus brauchen wir auch Ad-hoc-Maßnahmen, die jetzt sofort wirken. Und das ist eben nicht, dass man sagt, ja, okay, dann kannst du ja dich irgendwie nochmal nachbilden und kann den und den Abschluss machen und die nächste Generation, die sollen bessere Bildung haben, dann haben wir das Problem weniger. Wir brauchen jetzt Maßnahmen wie eine Kindergrundsicherung. Wir brauchen jetzt an allen Schulen kostenloses Essen. Wir brauchen jetzt ein Jugendfreizeitsystem, ein Jugendhilfesystem, das auskömmlich finanziert ist. Das sind alles Sachen, die wir auch jetzt brauchen, wo aber die FDP leider auf jeden Fall sagen würde, das kann man sich sparen, weil das ist grüne Ideologie und linke Ideologie.
In einem Punkt seid ihr euch auf jeden Fall einig, das würde ich jetzt sozusagen mal als Strich unter diese Podcast-Folge nehmen, dass Investitionen in Bildung keine schlechte Idee sind, um was gegen Armut zu tun. Ich danke euch, hat mir Spaß gemacht heute und bis zum nächsten Mal.
Haut rein.
Tschüss.